Er ist der Inbegriff vom Medienmenschen. Also ich glaube fast, er hat erfunden, irgendwas mit Medien zu machen. Er ist Journalist, Literaturkritiker, Sprecher, Vorleser, mit Vorträgen auf Bühnen unterwegs, Berater von JournalistInnen, AutorInnen und Verlagen und eigentlich gelernter Buchhändler und hat anderen Buchhändlern auch noch gezeigt, wie man eigentlich mit Computern umzugehen hat. Ich bin heute hier mit Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de. Das heißt, er hat auch eine Plattform, also sehr, sehr, sehr viel. Und ich bin sehr, sehr froh, mit ihm heute hier zu sein und mal über ein ganz anderes Thema zu sprechen. Denn Medienmensch bedeutet auch, mit den Zeiten mitzugehen und andere Dinge auszuprobieren. Unter anderem BookTok, egal zu welchem Alter. Deswegen, hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, wunderbar für diese großartige Einleitung. Ich war gespannt, was noch alles kommt. Ja, danke dir.
Ja, also ich kann manchmal das Ganze abfeuern wie ein Maschinengewehr. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen das eingeführt, das Thema. Es geht um BookTok, um TikTok. Und wenn man was in den letzten 2 Jahren vor allem gesehen hat, seitdem ist es ja vor allem sichtbar geworden, jetzt auch auf Literaturmessen nach der Pandemie, zum Beispiel eben auf Frankfurt, dass dort die BookTok-Bühne ist, dass dort die BookTok Awards sind. Und auch wenn man bei den Vorträgen ist, bei den Diskussionsrunden, geht es darum, Wie funktioniert BookTok? Wie bekomme ich das hin, dass ich dort meine Bücher vermarkten kann, dass ich dort unsere Bücher vom Verlag zeigen kann? Wie kriege ich eigentlich den Weg da rein? Und du wurdest mir vor kurzem auch in die Timeline gespült, und zwar mit einer Challenge. Und ich glaube, dass man da schon merkt, dass du dir Gedanken gemacht hast. Aber vielleicht erzählst du mal selbst, wie du überhaupt auf die Idee kamst.
Ja, ich weiß nicht, was ich auch zu BookTok noch sagen sollte, weil ich muss sagen, dass ich tatsächlich der Plattform sehr, sehr kritisch gegenüberstehe, auch nach wie vor noch. Also es gibt ja auch wirklich gute Gründe, warum man dort nicht ist. Vor allen Dingen, ich muss es einfach vorausschicken, den vielen Müll, den man dort auch zu sehen bekommt, also wirklich der schlimmsten Art und Weise. Und da denke ich vor allen Dingen immer, ja, das BookTok und so, es ist sehr schön. Es ist ein Bereich, es ist ein wichtiger Bereich, ein erschreckend wichtiger Bereich geworden für den Buchhandel. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch all die anderen Sachen. Und das ist das, wenn ich auch immer wieder bei BookTok so meine Timeline anschaue, dieser Algorithmus, der da das bestimmt, was wir sieht, ist schon sehr beängstigend. Und der zielt halt auch auf Unterbewusstes. Das heißt, wenn wir irgendetwas, wir haben wirklich abartig Schlimmes in einem Video sehen, dann sind wir vielleicht noch irgendwie schockiert und bleiben da hängen und sagen, das darf nicht wahr sein. Und in dem Moment hat man so einen Eindruck, registriert TikTok, aha, er hat das länger angeschaut, also zeigen wir ihm Ähnliches. Und das ist das Wichtigste, denke ich, was man erstmal vermeiden muss, dort in schlimme Bereiche reinzukommen, die wir nicht sehen wollen. Und die vor allen Dingen teilweise, und das, ich möchte bewusst so einsteigen, die dann wiederum Clickworker in Afrika für Unternehmen wie TikTok anschauen müssen und für uns anschauen müssen, dass wir diesen ganzen schlimmen, menschenverachtenden Müll, der sich leider dort, der dort nicht sein darf, laut den Regeln von TikTok, aber der sich dort auch befindet, dass der wegkommt. Und das ist nach wie vor etwas, was mir auch sehr wichtig ist. Also ich möchte jetzt nicht hier sagen, oh, ich bin jetzt da auch und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, das werde ich auch gleich sagen. Aber mir ist es auch noch sehr wichtig, dass es auch dieses andere Gesicht dieser Plattform gibt. Und da bin ich selbst ein bisschen zwiegespalten, weil ich auf der anderen Seite natürlich sehe und natürlich höre, was da alles passiert. Man hat mittlerweile wirklich den Eindruck, der Buchhandel in Deutschland, ja, ist davon abhängig. Und wenn man die Zahlen sich anschaut, hat man so ein bisschen auch den Eindruck, es ist tatsächlich so. Keine andere Social-Media-Plattform hat in den letzten Jahren den Buchhandel so umarmt, ich will nicht sagen erdrückt, das weiß ich nicht, aber so umarmt wie BookTok.
Schon so ein bisschen Schwitzkasten.
Ja, und man sieht es natürlich, dass logischerweise auf BookTok natürlich die gewisse Arten von Büchern und Literatur keine Chance haben, aber da boomt natürlich New Adult, Young Adult in allen Spielarten und sämtlichen Varianten. Das bringt Umsatz und das bringt auch Verlage groß raus und es bringt Verlage auch zum Nachdenken, die sagen, hey, bieten wir hier ein Programm an, so ein nischiges, und da, die bieten diese schönen rosafarbenen Bücher mit den schönen verschlungenen Schriftarten, die alle lesen, ach, machen wir doch ein Imprint und verdienen einfach schlichtweg auch Kohle, um uns finanzieren zu können. Also ich habe wirklich den Eindruck, es hat den Buchhandel schon im Griff. Du hast gerade gesagt, die waren auf der Messe, die sind da. Also bei Facebook habe ich, wer verwendet noch Facebook, aber bei Facebook habe ich bis heute ein Problem, dass ich zum Beispiel meine Website nicht als Kultur, Literatur irgendwo einstufen kann. Dieser Literaturbegriff ist da, ja, Bücher sind da nicht relevant. Auf der anderen Seite, aber TikTok hat diesen BookTok-Label aus. Das wird offiziell promoted. Die sind da. Die geben diesen Award raus. Die geben mittlerweile in Zusammenhang mit Media Control die BookTok-Charts raus. Die werden per Eilmeldung vom Börsenblatt verkündet. Also man hat echt den Eindruck, würden die diese Plattform abschalten, und ich glaube, es ist tatsächlich so, dann würde der Buchhandel massive Umsatzeinbußen haben. Und das ist auch sehr beängstigend. Jetzt habe ich deine Frage immer noch nicht beantwortet.
Nee, macht gar nichts. Ich finde auch gut, dass wir den Rückschritt gemacht sind, weil ich beispielsweise meinen TikTok so trainiert habe, dass ich lange nicht mehr diese andere Seite davon gesehen habe. Und vielleicht ist das mal, gerade wenn man das noch nicht angefangen hat, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Denn im Unterschied zu Instagram, also ist es ein ganz anderer Algorithmus. Auch andere Social-Media-Plattformen haben vor allem einen Community-basierten Algorithmus. Das heißt, mir werden Beiträge gezeigt von Menschen, mit denen ich mehr interagiere. Und während TikTok vor allem zeigt, welche Inhalte ich konsumiere, und wir mit Ähnliches gezeigt, also halt ein inhaltsbasierter Algorithmus. Das heißt, gerade am Anfang heißt es hier wirklich mal gegen seine menschlichen, vielleicht auch nicht so guten Seiten ankämpfen, wenn man bestimmte Dinge sehen möchte, wirklich bewusst konsumieren, direkt nach Dingen suchen, eben sowas wie Wörter wie BookTok oder das Genre, was man sehen möchte. Also wirklich versuchen, seinen Algorithmus so zu trainieren, dass einem wirklich ähnliche Inhalte gezeigt werden. Deswegen ist es wirklich ganz wichtig, das nochmal zu sagen, da hattest du definitiv recht.
Also das sage ich auch vielen, die da neu einsteigen und die natürlich sagen, oh, was ist das und wie reden da die Leute und was sind da für Menschen? Also ja, also ich glaube auch, der Tipp ist der, wenn man sich die App installiert, erstmal zum Beispiel nach BookTok zu suchen oder auch nach Buchtiteln zu suchen und die Sachen sich anschauen, dort auch verweilen bei den Leuten und die auch immer auch gleich noch zu liken, also Sternchen zu geben, um wirklich diesem Algorithmus zu signalisieren, ja, das interessiert mich, das finde ich auch gut. Und das ist schon hart, den Dingen zu widerstehen, die man trotzdem immer, da kriegt man trotzdem Einwände, hey, es gibt 3 Marketingziele, du machst da noch Open Business, das ist nicht, wir musst du hier, komm in meine Gruppe. Solche Leute und Schlimmeres muss man halt konsequent wegwischen, auch wenn man so eine gewisse Faszination, so, oh Gott, was ist das für eine, oh Gott, sowas. Ja, also das ist natürlich schwierig, glaube ich. Das ist wirklich schwierig, aber dem muss man widerstehen, weil man kriegt nach wie vor, merke ich so, nach ein paar Tagen, versucht's TikTok mal wieder, weil die natürlich auch wieder Werbung bringen und so. Und dann muss man konsequent sagen, nee, ich möchte in diese BookTok-Bubble in diesem Fall. Ich möchte da rein, ich möchte da bleiben, ich möchte gar nichts anderes sehen.
Als zweites hilft es ja tatsächlich auch, sein eigenes Profil in die Richtung aufzubauen. Das heißt, dass man irgendwo BookTok in der Beschreibung hat, BookTok im Namen hat, dass man halt die Inhalte, die man, wenn man sie schon produziert, bei TikTok merkt man das viel stärker als bei Instagram, dass dort einige, ich sag jetzt mal, nur ein Profil zum Gucken haben und nicht selber Inhalte produzieren, sondern wirklich fast nur ein Profil zum Konsumieren haben. Aber wenn wir halt auch, du hast ja gerade schon darüber gesprochen, dass du es eben auch kritisch beäugst, aber dennoch die Macht spürst. Was war denn jetzt wirklich so dieser ausschlaggebende Grund, es überhaupt zu probieren? War es, ich sag mal, die journalistische Neugierde?
Ja, also ich mache ja seit Jahren dieses, nicht mache dieses, aber bin im Internet unterwegs. Und es kam und ging ja vieles. Also ich habe ja noch MySpace miterlebt. Also wirklich, es kam und ging vieles und ich habe alles natürlich versucht, denn ich glaube, wenn man sich mit einer Sache wirklich auch kritisch auseinandersetzen will, dann muss man sie auf jeden Fall mal versuchen, weil es sonst nichts bringt zu sagen, oh, das ist nichts, dann kommt man so wie in diese Sachen von seinen Eltern oder Großeltern rein, dass man dann irgendwie was doof findet und was man gar nicht versteht. Man sieht nur, die jungen Leute sitzen da davor und grauenhaft. Man muss es ausprobieren, um wirklich auch die Faszination dieser Sache zu kennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dann nicht auch die kritischen Dinge aus den Augen zu verlieren. Ich denke, beides ist sehr wichtig. Es ist auch unter Umständen auch kein Widerspruch, aber man muss es ausprobieren. Das ist immer meine Devise gewesen. Literaturcafé.de war seinerzeit bei MySpace und natürlich auch bei Facebook, natürlich auch bei Twitter. Aber die Dinge ändern sich. Twitter, Elon Musk hat dieses Ding zerstört. Es ist nur noch Schrott, dieses X. Für mich war es irgendwann mal das wichtigste Medium seiner Zeit, Twitter. Es ist sehr traurig, dass es sowas nicht mehr gibt. Es kommt schon wieder Threads und Neues. Ja, ja, ja. Aber man muss es, denke ich, ausprobieren, um wirklich ein bisschen ein Gespür dafür zu haben. Also erst bei Twitter habe ich vor Jahren gedacht, also damals noch 140 Zeichen, was für ein Schwachsinn, was kann man da mitteilen? Aber wenn man es probiert, merkt man plötzlich die Faszination. Und so war es natürlich bei TikTok auch. Auf der einen Seite zu sagen, ja, da gibt es Dinge, die finde ich kritisch, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, was es bewirkt und warum ist das so und wie funktioniert das? Und wie du schon sagtest, es gibt auch zig Seminare und Webinare und hier, das musst du machen und so kriegst du 1000 Follower und so weiter und so weiter. Und der ausschlaggebende Moment für mich, das zu machen, war tatsächlich vor Weihnachten, dass ich in einer Buchhandlung war und ich habe die englische Ausgabe von Rebecca Jarris' Fourth Wing dort liegen sehen. Und Rebecca Jarris gehört ja neben anderen zu Colin Hoover und so weiter, zu diesen Titeln, die man ja auch immer wieder hört, die auch immer wieder genannt werden. Und nun ist es so, ich bin eigentlich in anderen Bücherwelten unterwegs, nicht in diesem Genre und natürlich allein schon uns all das nicht in New oder Young Adult Bereich, obwohl ich mich natürlich auch damit beschäftigt habe, obwohl ich eben auch mit Laura Kneidel ein Interview auf der letzten Leipziger Buchmesse geführt habe, weil ich es eben spannend finde. Wenn Leute lesen, ist für mich das Allerwichtigste. Und deswegen ist es auch wichtig, da die Einblicke zu bekommen. Und natürlich war es am ehesten für mich irgendwas mit Drachen und Fantasy. Das ist okay. Und es war die englische Ausgabe, sodass ich auch gesagt habe, na ja, dann lese ich auch mal wieder ein Buch auf Englisch. Dann verbinde ich da ein bisschen was damit. Und bevor ich die erste Zeile gelesen habe, habe ich gesagt, okay, das ist das Buch, was unter anderem wegen TikTok auch so gehypt ist und auf den Bestsellerlisten ist. Also bevor ich anfange zu lesen, ist das meine Challenge. Ich verkünde auf BookTok, TikTok, ich lese Rebecca Jarris, obwohl ich eben nicht die Zielgruppe bin, und sage da meine Meinung. Das war einfach die Idee dahinter, nachdem ich so ein Video mal gestartet habe, mein Lieblingsbuch im letzten Jahr, aber das war so ein paar tausend Views. Ja, und dann bin ich gestartet damit und dann habe ich dieses Video online gestellt. Ich habe im Gegensatz zu anderen Dingen sehr wenig technischen Aufwand betrieben und war ja erstaunt, erschlagen, überrascht tatsächlich, wie groß die Reichweite ist, wie sehr dieser Algorithmus einen da featuret. Ich habe zunächst gedacht, ja, das ist bewusst. Man kriegt wahrscheinlich mit dem ersten Video so wahnsinnig viel Views zugespielt, dass man auch da dabei bleibt als sogenannter Creator und entsprechend weiteren Content produziert. Und dann habe ich mal noch so ein Video gemacht zur Übersetzung, wo mir ein paar Dinge aufgefallen sind. Und das hat mittlerweile über 150.000 Views. Und ich dachte mir, wenn ich alle paar Wochen mal ein YouTube-Video mache, was für den YouTube-Algorithmus ohnehin nicht so doll ist, dann habe ich da vielleicht ein paar hundert Views in 2-3 Wochen. Und hier habe ich wirklich in 3-4 Tagen diese Reichweite. Also ich war tatsächlich geplättet. Das hätte ich nicht gedacht. Und insofern bin ich fasziniert, erstaunt, erschreckt, wie gut das funktioniert. Und ich krieg so ein bisschen mit, wie sehr man dann davon abhängig wird, wie sehr man danach giert, diese Reichweite zu bekommen, auch als Verlag und auch als Autorin, als Autor. Ich war hier in Stuttgart auf den Buchwochen bei einer Diskussion zum Thema New Adult und klar, da sitzen auch Autorinnen, die sagen, ohne TikTok hätte ich keine Chance. Nur TikTok ermöglicht mir das und das ist eine, ja, ein bisschen zweifelhafte Abhängigkeit.
Also ich muss sagen, Social Media ist ja vor allem dafür da, dass man irgendwie uns stärkt und die Leute fördert, die, also im Sinne von nicht uns stärkt, sondern uns hält und die Leute fördert, die andere Leute halten. Also man muss ja auch mal sagen, das Hauptziel eines jeden Social Media Konzerns ist es halt, Leute so lange wie möglich auf der Plattform zu halten, damit sie halt genau auch gegenüber Werbetreibenden sagen können, wir haben so und so viele Leute, die so und so lange halt da sind, deswegen können wir so und so viel für Werbung verlangen. Das ist ja eigentlich so das, was man sich so auch immer im Hinterkopf behalten sollte. Und das andere ist, mich wundert überhaupt nicht, muss ich mal sagen. Ich wollte auch noch mal gucken, dass ich vielleicht eine Analyse von deinem Video mache, weil mich wundert das überhaupt nicht, dass dieses Video so gut funktioniert hat. Ich meine, das kann man hinterher immer sagen, aber analysieren ist besser als kreieren, muss man auch sagen. Aber es war, du hast zwar gesagt, technisch nicht aufwendig, aber die Belichtung war gut, Ton war gut, Bild war gut. Die Hürden waren ausgeschlossen, sag ich mal. Dann funktioniert tatsächlich dieses direkt in die Kamera sprechen und eine Meinung sagen gut. Du hattest eine Irritation dadurch, dass du halt eben nicht die Zielgruppe bist und es liest. Du bist auf einen Trend aufgesprungen, um den gleichzeitig einen neuen Blickwinkel zu geben, weil ja, es ist ein Hype-Buch, das heißt, der Name an sich zieht schon und dann halt diese Irritation und der neue Blickwinkel dadurch, dass du es liest. Und da wären wir nämlich bei dem nächsten. Du hast gleichzeitig, ich sag mal, eine Challenge, eine Journey gemacht, also dazu aufgerufen. Das heißt, du liest es jetzt und du wirst weiter davon berichten, was passiert, wenn du es liest, obwohl du nicht zur Zielgruppe gehörst. Also heißt, also wenn man so Dinge hört, sieht, was funktioniert, hast du eigentlich fast jede Box quasi abgehakt und das funktioniert halt.
Ja, ganz so naiv, wie ich es ausgedrückt habe, klar ist es nicht. Natürlich habe ich geschaut, was könnte funktionieren. Natürlich weiß ich, ich muss einen entsprechenden Titel wählen. Leichte Provokation ist gut, aber auch nicht zu überprovozieren. Also es gibt natürlich, und das Allerwichtigste ist natürlich in der ersten Sekunde irgendwie was zu setzen. Ein Video muss in der ersten Sekunde überzeugen, was sehr viel mit dem Buchcover gemeinsam hat, denn auch im Buchcover, da gibt es ja so Sekundenbruchteile, die beim Blick auf ein Buchcover entscheiden, ob ich das Buch jetzt näher anschauen möchte oder nicht oder auch nur digital klicken möchte, wie auch immer. Also klar, ich habe mir schon sehr viel Gedanken gemacht, was könnte wie funktionieren. Du hast gesagt, Licht ist das Wichtigste und so weiter. Tatsächlich, das schon. Also da, klar, dann sonst wäre ich nicht zu naiv, einfach mal zu gucken. Sondern ich dachte, ja, wenn schon, denn schon, dann muss es schon in gewisser Weise passen. Ich wusste aber nicht, was passiert. Und ich war, und das ist auch eine sehr positive Sache, die ich auch in dem Bericht auf literaturcafé.de wirklich betont habe, ich war sehr überrascht, wie angenehm der Umgangston auf BookTok ist, wie sehr die Leute nicht gesagt haben, ah, was will dieser alte Mann da sozusagen, sondern wie man da auch willkommen geheißen wurde, hey, echt cool und finde ich klasse, dass du dich damit beschäftigst. Also das habe ich so in der letzten Zeit auf allen anderen Kanälen nicht erlebt, wo der Ton anders ist oder wo man immer sofort nölt oder sofort was dagegen sagt. Wo auch ich natürlich häufig gerne provoziere, aber hier war ich sehr positiv überrascht von diesem wirklich sehr angenehmen Umgangston, von dem ich hoffe, dass er bleibt.
Da wollte ich gerade sagen, einen ganz wichtigen Punkt, den ich eben nämlich noch ausgelassen habe. Du hast von Anfang an mit diesem Video eine Handreichung gemacht. Du bist den Menschen auf Augenhöhe begegnet. Es ist kein Anbiedern, es ist kein, ey, ich bin so tip, hop, hip und cool, ich mach das jetzt. Also du hast,
ja, auch peinlich,
du gibst dem eine, ja, aber es gibt ja welche, so von wegen, es ist ja jetzt eine TikTok, da tanzt man ja, also tanze ich jetzt, weiß ich nicht, forth wegen die Buchstaben. Sondern
mach du ich hast ja wirklich, noch, wer weiß.
Warum nicht? Aber du nimmst es ernst. Du nimmst die Menschen ernst und das und dieses Buch ernst. Du setzt dich damit kritisch auseinander, aber deine ehrliche Meinung, du zerreißt es nicht, ohne es richtig gelesen zu haben. Also ich meine, wir haben ja vorhin schon die BookTok Awards genannt. Da gab es ja gerade innerhalb von BookTok wahnsinnig viel Kritik dagegen, dadurch, dass jetzt mir fällt der Name des Herrn nicht ein, der die Bücher ausgesucht hat. Ja, jedenfalls war dann aber auch das war ein ganz anderer Ansatz. Da war kein, ich gebe euch die Chance, wir begegnen uns auf Augenhöhe, sondern es war ein Belächeln einer anderen Literatur, beziehungsweise keiner Literatur, sondern Unterhaltungsliteratur. Und gerade das sieht man ja manchmal noch in dem klassischen Betrieb, dass hier noch dieser Cut dazwischen so stark ist. Dabei, wie du es vorhin gesagt hast, bin ich nämlich extrem der Meinung, es ist super, wenn Menschen lesen. Und wenn sie das finden, was sie gerne lesen. Und ehrlich gesagt, auch in Unterhaltungsliteratur stecken meiner Meinung nach wahnsinnig wichtige Botschaften, wichtige Werte, Themen, die erzählt werden.
Ja, das sind sich dort ja auch die BookTokerinnen dessen bewusst, die ja auch wirklich sagen, wir lesen jetzt nicht, um die gesellschaftlichen Probleme dieser Zeit zu kennen und zu lösen oder sonst wie, sondern ja, für uns ist es Zerstreuung. Und das, obwohl ich ja auch aus diesem literaturkritischen Bereich komme, ist natürlich ein leichtes, so einen Titel zu zerreißen, weil er natürlich nach gewissen Genre-Regeln funktioniert und so weiter und so weiter. Aber es ist ja auch nicht dafür vorgesehen, sondern es erreicht ganz andere Leute, es soll ganz andere Wirkungen erzielen. Es ist zur Ablenkung. Also es ist ja auch nochmal was anderes. Und ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden und immer schon war es mir wichtig, ich bin immer ein gelernter Buchhändler, ich finde, wenn die Leute lesen, egal was sie lesen, es wäre falsch, das so abschätzig, oh Gott, was liest die für einen Schrott, sondern wirklich, man liest aus den unterschiedlichsten Interessen. Auch ich lese Bücher mit sehr unterschiedlichem Niveau und verzweifle an dem einen oder anderen Niveau manchmal. Aber es geht um Lesen, es geht um das Imaginieren, es geht um die Technik, sich Dinge eben in diese berühmten Kopfkino vorzustellen. Und da ist es zunächst mal erstmal, finde ich, ganz unerheblich, was man liest, gut, abgesehen von jetzt irgendwie anderen politisch zweifelhaften Dingen, aber zunächst mal ist das sehr wichtig. Und deswegen kann ich jetzt da nicht mit dem Blick kommen und sagen, hey, aber das ist doch nur auf Verkauf hingeschrieben und das ist doch keine hohe intellektuelle Sache. Ja, aber ja, in dem Moment will ich die nicht, da will ich wie so ein ZDF-Vorabendfilm einfach an mir vorüberziehen lassen und danach bin ich entspannt und dann habe ich es auch gleich wieder vergessen und vollkommen gut so.
Gerade wenn wir das Thema ansprechen, also jetzt mal so dieses, nicht nur, dass es einen anderen Ansatz hat, sondern ich finde, es ist mittlerweile auch eine andere Gewichtung, zumindest was die Menge angeht, die dahinter steht, angeht, diese U-Literatur gegen, sag ich jetzt mal, aber U-Literatur und E-Literatur angeht, ich finde, das merkt man gerade auf Messen extrem. Ich weiß nicht, warst du in Frankfurt, wo es dann an dem Sonnabend einfach mal fast ein totaler Zusammenbruch war? Meiner Meinung nach war es auch echt nicht gut organisiert und ich bin sehr, sehr froh, dass nichts passiert ist, bis auf ein paar Menschen, die umgekippt sind. Aber man merkt einfach, da sind die Menschen und die Messen sind noch nicht so drauf vorbereitet, es zum Beispiel anders zu sortieren und organisieren, dass nicht die Unterhaltungsliteratur nur an einem Bereich, in einem Bereich stattfindet.
Ach ja, ich bin immer kein Freund dieser U- und E-Unterteilung. Ich finde, alles hat irgendwie so seine Berechtigkeit. Ich muss sagen, das ist bei TikTok, bei manchen finde ich es auch immer schade, dass ich einige von denen, die dann, sagen wir New Adult oder so lesen, dann doch sagen, ah, ja, aber hier, es wird nicht wahrgenommen von, mein Gott, es ist ein anderer Bereich, es ist eine andere Welt, beides funktioniert, beides ist okay. Dass es auf den Messen sich ändert und dass man da überrollt wird, das gebe ich zu. Also da sind die Messen noch irgendwie fixiert auf ihre Verlagskunden als Aussteller sozusagen und da passiert dann doch einiges. Also das war vor Jahren ja schon interessant, wo man wirklich, wo ich da bei einer der ersten Self-Publishing Awards damals, wer hatte den gemacht? War das Tolino noch? Keine Ahnung, wer da alles dahinter steckt. Da hatte man dann diskutiert, da großartig in der Jury, welcher Text jetzt wohl am besten ist. Und dann kam irgendwie, ich weiß nicht, waren sie die Publikumspreisgewinnerin oder sonst wie. Und wo standen die Leute? Natürlich dort. Und die standen da an und man war vollkommen fasziniert und konsterniert. Wie kann das sein? Das ist jetzt schon Jahre her, aber es ist jetzt ganz klar, es ist auch klar, dass Autoren sich selbst organisieren, dass die eigene Messestände haben, die teilweise manche Verlagspräsenz, die da runterschrauben und runterschrauben in ihren Quadratmetern noch überwiegen. Und also es ist sicherlich einiges anders, es ist eine andere Welt des Lesens und es hat alles so seine Berechtigung und man muss sich auf alles einstellen. Man darf es nicht sowohl von der einen als auch von beiden Seiten nicht mit irgend so einem, ja, das ist das Feuilleton, die meinen ja, das sonst wie was sein. Da ich, Gottes Willen, was habt ihr jetzt denn notwendig so gegen das Feuilleton? Das ist eine andere Welt und umgekehrt, was soll's?
Weil du es auch gerade angesprochen hast, ich bin ja nunmehr sehr in meiner Bubble drin. Meine Bubble ist halt, da sind sehr viele Self-Publisher-Innen drin. Da geht sehr viel um die Unterhaltungsliteratur. Ich bin auch dafür, dass man halt diese Sachen ein bisschen mischt. Mehr auch, ich denke, dass da in Zukunft tatsächlich auch Potenzial drin wäre, wenn man hier auch wirklich literarisch schreibt, aber in anderen Welten vielleicht. Also, dass man hier vielleicht guckt, wie sich das weiterentwickeln kann. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Aber wie siehst du das dann? Du bist ja noch da auch sehr vernetzt und hast die Augen sehr weit, auch in der Verlagswelt. Wie ist denn wirklich der Stand des Self-Publishing mittlerweile, von dem, was du mitbekommst?
Also, Self-Publishing an sich ist ja wirklich, ich denke, seit Jahren schon normal geworden. Und was schon vor Jahren anfing, hat sich so gehalten. Natürlich fischen die Verlage in diesem Teich, versuchen die auch Autoren nach wie vor an sich zu binden. Natürlich sagen manche Autorinnen und Autoren, nee, ich möchte das gar nicht, da grabe ich mir nur selbst meinen eigenen Umsatz ab. Also beides ist da. Es ist, denke ich, nur schwerer zu greifen nach wie vor, auch für eine Messe oder sonst wie, was da passiert an Aktivitäten seitens der Self-Publisher, die halt nicht so die Marketingabteilung, wie man beim Verlag haben, die plant, die guckt, die macht, sondern da wird auch vieles noch impulsiver gemacht, getan, geschrieben. Es sind ganz andere Zeitplanungen, es sind so auch ganz, ganz andere Dinge. Also beides existiert mittlerweile. Wir sehen ja sehr erfolgreich, was weiß ich, Mara Wolf oder Janice Warner oder sonst wie, die wirklich sagen, wir wollen es nicht, wir sind eigenständig. Es gibt auch ganz andere Unternehmen, die wiederum Self-Publisher ganz anders unterstützen, zumindest die erfolgreichen. Also da tut sich schon einiges, aber es tun sich, denke ich, so Veranstalter wie Messen nach wie vor schwer, das irgendwie zu fassen.
Ja, ich glaube, es ist halt schwer, weil es halt nicht so dieses, das ist jetzt die Vorschau, hier gibt es was gebündelt, hier kann man genau sehen, was passiert. Ich glaube, dass Self-PublisherInnen halt oftmals auch schwierig haben, weil ein Verlag ist wie so Vorschusslorbeeren. Es ist ein Qualitätssiegel, ohne unbedingt über Qualität oder weniger Qualität aussagen zu können in einigen Fällen. Also ein Buch ist nicht nur fantastisch, weil es im Verlag erschienen ist. Ein Buch ist nicht nur schlecht, weil es im Self-Publishing erschienen ist. Aber im Self-Publishing muss man erst darum kämpfen, das zu beweisen. Und im Verlag hat man erstmal dieses, ach so, es wurde ja schon mal ausgewählt. Es hat also ein paar Qualitätsstandards, wird vorausgesetzt von den LeserInnen.
Ja, aber das ist noch so ein bisschen. Die Verlage ja auch die Mediaplanung ganz anders ansetzen, ja nach wie vor auch in die Buchhandlungen entsprechend gehen und sagen, ja hier, das ist unser Top-Autor, der ist dann auch bei Markus Lanz vertreten, dann macht man eine Anzeige in der Zeit und der Auflage, das heißt, da wird sich medial einiges tun, der ist präsent, den nehmen die Leute wahr, dann kommen die in die Buchhandlung und kaufen das. Aber so ein Kanal wie TikTok oder auch andere, ja, da hast du so eine Mediaplanung in dem Sinne nicht. Da hast du keine Sichtbarkeit, keine Verlässlichkeit in dem Sinne. Da können viele das eben nicht einschätzen. Was heißt es denn, jetzt so und so viel Views zu haben oder nicht zu haben? Also das ist, finde ich, noch so ein, ja, auch schwieriger greifbar, sozusagen die Media-Reichweite, Social Media nach wie vor einzuschätzen, was es wirklich heißt, weil diese Namen ja ohne diese Plattformen sonst ja auch nie bekannt geworden wären. Da kommen ja plötzlich Autorinnen irgendwo her, die waren nicht bei Verlagen, die waren, und plötzlich sind die ganz oben, ganz vorne. Also das ist nach wie vor vielleicht auch tatsächlich noch viel auch den Algorithmen und Zufällen zuzuschreiben, wer denn nun wirklich dann den Erfolg hat, wer wirklich, weil trotz all dem, der Bestseller, der planbar ist, ist nach wie vor schwierig, egal ob jetzt mit herkömmlichen Medienkanälen oder mit Social Media, warum, was, wie irgendwann abgeht, welches Video dann doch viral geht, welches Video vom Algorithmus ausgewählt wird oder nicht. Klar, du hast es selber gesagt, im Nachhinein sieht man immer, und das ist bei jedem Berater immer toll zu sagen, so, jetzt schauen wir uns die Best-Practice-Beispiele an, weil im Nachhinein können wir die gut analysieren. Schön, ich wünsche mir bei jedem Berater, der sagt, so, jetzt schauen wir uns mal die besten Best-Practice-Beispiele an von den Dingen, die da nächsten 3 Wochen kommen. Das kann nach wie vor keiner. Also insofern bleibt dieses Wagnis und diese zufallsbedingte Element, welches Buch schafftest du denn nun wirklich nach oben, trotz alledem? Und das finde ich nach wie vor, Gott sei Dank, gut so.
Ja, ich sag's ja auch immer wieder, also wer sagt von wegen, das ist der Weg und es gibt keinen anderen Weg, ist meiner Meinung nach wahnsinnig unseriös. Weil wenn es wirklich so wäre, gäbe es keine Marketingkampagne, die floppen würde, weil da sind ja die Riesenexpertinnen, die sind ja die Menschen, die da seit Jahren das Ganze machen und totale Profis sind in all dem, was sie machen. Und dann gibt's halt trotzdem das, was nicht funktioniert, obwohl es vielleicht eben all diese Boxen halt auch abgehakt werden, dass es funktionieren sollte auf dem Papier.
Die deutschen Verlage machen es halt notfalls so, die gucken halt immer schnell, was ist im englischsprachigen Bereich gerade Trend und wo können wir noch eine Lizenz einkaufen, um schnell die Übersetzung rauszuhauen.
Das stimmt allerdings. Was es allerdings wiederum auch schwieriger macht, mit deutschen AutorInnen auch nicht nur Verlagsplätze zu bekommen, sondern eben auch generell Sichtbarkeit zu haben. Also es ist schon schwierig an der Stelle. Nicht nur eben das dieses Vorhersagen, sondern eben auch das erst groß werden, gerade wenn man Einzelkämpferin ist. Was ich aber gerade noch fragen wollte, wenn wir wieder richtig zurückkommen, Richtung BookTok, Richtung TikTok. Ich hatte ja schon gesagt, man muss halt nicht tanzen. Die Plattform hat sich verändert, die verändert sich weiter. Mal ganz provokativ gefragt, gibt es ein zu alt für TikTok?
Nö. Also glaube ich nicht. Man sieht ja, es gibt ja auch immer wieder die, oh, der irgendwie schon 80-Jähriger und nach wie vor irgendwie auf TikTok unterwegs. Nein, das sicherlich nicht, aber es ist natürlich ganz klar, also auch wenn ich meine Videos, das ist ja das, auch da das Schöne, man bekommt ja von TikTok sehr schnell, sehr gut eine Analyse seiner Videos, wer hat die angeschaut und ja, ganz klar, ich glaube 87% weiblich und die meisten davon unter 30. Also das ist natürlich schon der relevante Bereich. Interessant wird es und das werde ich vielleicht auch schauen und probieren. Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt versucht, die auch irgendwie noch bei anderen Dingen rüberzuziehen? Ich meine, ich bin ja so viel unterwegs bei anderen literarischen Veranstaltungen, Bachmann-Preis und sonst wie. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt da so ein bisschen Einblicke gebe und versuche, dann das rüberzubringen? Ich weiß nicht, ob es klappt, ob es funktioniert. Das finde ich auch ein spannendes Experiment. Denn natürlich wird auch bei TikTok, wenn die Berichte auch kommen im Buchhandel, da heißt, ja, aber da findet sich auch ein Kafka und da wird auch über Shakespeare und Goethe gesprochen. Ja, da gibt es vielleicht 3 Creators, die das machen und die 300 Views haben und so, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Das findet man alles, aber man muss noch gucken, auch da, was ist natürlich das, was brummt, was zieht, was funktioniert. Live gehen finde ich ist auch eine spannende Sache. Das habe ich ja letzte Woche.
Das wollte ich fragen, genau. Ein Booknook.
Genau, so ein Booknook zusammengebaut. Also für die, die nicht wissen, das ist, also ich wusste das bis vor 3 Wochen, glaube ich, auch nicht so richtig, aber so eine Mischung aus Buchstütze, Puppenstube, 3D-Puzzle. Also man stellt sich das dann auch ins Buchregal, weil es in etwa so dieses Format hat. Und es bildet so ein, früher beim Modellbau, sagt man so ein Diorama, so eine kleine Welt ab, ein Häuschen oder vielleicht
so
auch
eine kleine Welt zwischen den Büchern. Ich finde es wahnsinnig schön. Ich kann bloß überhaupt nicht basteln und habe keine Zeit. Sonst hätte ich so, ich möchte am liebsten, dass das jemand für mich macht.
Ich würde auch nie basteln. Ich habe ja auch 2000 dann eine Schreibmaschine aus Lego zusammengebaut, weil ich einfach mal bei Twitch live gehen wollte. Und das habe ich auch da relativ erfolgreich gemacht, aber 3-4 Mal war Schluss. Und dieses Booknook habe ich dann besorgt, um einfach mal zu gucken, wie geht live, weil die ganzen Social-Media-Kanäle kupfern ja eh voneinander ab. Also Instagram hat jetzt auch diesen Für-Dich-Bereich, wo sie jetzt algorithmisch versuchen, das so ein bisschen nachzubilden, was TikTok groß gemacht hat. Und auf der anderen Seite kopiert wiederum TikTok mit diesem Live und auch mit der Art, wie da die Creators angesprochen werden. Natürlich Twitch als Livestream-Plattform. Man wird also belohnt, wenn man an so und so vielen Tagen, so und so viele Stunden live gegangen ist. Und auch das wollte ich natürlich ausprobieren, wie das dort funktioniert. Und auch da war ich überrascht. Also, dass es wirklich enorm ist, diese Reichweite, wenn man entsprechend richtige Dinge platziert, wie schnell und wie gut das funktioniert. Aber ich bin nun kein Verlag, der irgendwie irgendwelche Bücher verkaufen muss, die keiner möchte und sagt, oh, wir sollten auch mal was auf TikTok machen. Sondern ich kann mir das natürlich aussuchen und ich suche mir natürlich die Sachen aus, die mir auch Spaß machen. Also ein Booknook bauen finde ich immer, wenn man so selbst sehr viel vor der Tastatur sitzt. Ich fand das Ding wirklich super schön. Also das zusammenzubauen, zusammenzubasteln mit Händen da, so kleine Dinge, kleine Tassen auf kleine Tische zu bauen, so wie in einer Puppenstube. Das fand ich auch schön. Und das würde ich aber nicht machen, wenn ich es nicht live streamen würde. Würde ich das sonst nicht zusammenbauen. Also da verbinde ich dann 2 Dinge.
Ich glaube aber tatsächlich, dass hier einzelne Personen mehr Vorteile haben als ein Verlag. Beziehungsweise wenn ein Verlag halt wechselnde Personen zeigt. Also nicht, zumindest kein Personenstamm. Also dass man irgendwie hier immer dieses Menschen hat, an die man sich halten kann. Also ich finde gerade dieses personenbasierte Marketing, Personenbranding ja eigentlich auch, funktioniert bei Social Media derzeit auch besser als, ich sag jetzt mal, der namenlose Verlag, der zeigt, hier ist das Buch, kauf es.
Ja.
Was zumindest bei Social Media.
Was endlich funktioniert, was nicht anders geht, dass viele Verlage endlich, Gott sei Dank, mal den jüngeren Leuten tatsächlich das in die Hand geben. Also was ich also auch immer bei Verlagen seit Jahren schon beim Anfang vom Bloggen gesagt habe, wo die immer gesagt haben, ja, aber worüber soll man denn schreiben und was soll man denn machen und ach, so interessant ist es doch nicht. Habe ich immer schon gesagt, Mensch, dann nimm Azubi oder sonst wie Auszubildende, die machen das mit Freude, aber da wissen wir nicht, müssen wir gucken, was die machen und so. Jetzt sind sie gezwungen, weil sie hören, nur das, was junge Leute machen, funktioniert auf TikTok. Da müssen junge Leute zu sehen sein, ältere Leute funktionieren nicht. Um Gottes Willen, unser Marketingleiter, wenn wir den Mikro hinhalten, dann wird der plötzlich zum stammelnden Hirsch oder sonst wie. Das geht gar nicht.
Schönes Bild.
Und insofern finde ich das Schöne, dass es jetzt sozusagen gezwungenermaßen so sein muss. Offensichtlich, also nicht nur.
Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt an Hugendubel denkt, die kriegen das auch sehr gut hin. Und da ist ein älterer Mitarbeiter, der da richtig gefeiert wird. Und der, also es geht immer darum, wer gerne vor die Kamera geht, wer das Ganze kann und wer das Ganze gerne macht. Also dieses Authentische und die echte Begeisterung, das überträgt sich. Das ist natürlich wieder schwierig für einige, die dann eben gerade jetzt auch wieder die EinzelkämpferInnen, die dann eben wirklich, jetzt muss ich vor die Kamera treten und den man ansieht, wie unwohl sie sich dabei fühlen, die noch nicht den Weg gefunden haben, wie sie es halt schaffen, sich darin wohler zu fühlen. Ich weiß, also ich denke nicht, dass für jeden möglich ist. Ich denke aber, dass man sich an vieles gewöhnen kann und auch hier gucken kann, wie ich halt über meine Bücher spreche, um über diese Begeisterung, die ich dafür ja empfinde. Und ich meine, wir müssen das ja 500.000 Mal überarbeiten. Da muss Begeisterung noch drin sein, um zu sagen, jetzt veröffentliche ich es auch, wie ich diesen Funken überspringen lassen kann. Und da muss man halt gucken, dass man seinen Weg findet. Aber ja, da sind wir wieder dabei.
Ja, aber da es ist ein Team einfacher. Es ist schwierig, immer irgendwie jemanden zu irgendwas zu bringen. Das war immer schon, klar, es war immer schon so, aber ja, es war immer schwierig. Du hast Seminare für Autorinnen gemacht, zu dem und dem Thema, zu dem und dem, je nachdem, welcher Social-Media-Kanal gerade in war. Auch in meinen Webinaren für Self-Publisher erlebe ich es ja natürlich immer wieder, wenn die Frage kommt, ja, und welcher Kanal ist denn jetzt zu empfehlen und wie viel Zeit muss ich investieren? Dann weiß ich von vornherein schon, das ist es nicht. Man muss es können, wollen, man muss tatsächlich diese Neugier haben und sagen, hey, ich nutze auch diesen Kanal, weil es Spaß macht und so wie man ja reinruft und es entsprechend in Views oder Likes zurückkommt, motiviert's ja dann auch weiterzumachen. Und ich hatte immer den Vorteil, dass ich natürlich für literaturcafé.de für das eigene mache, Dinge ausprobieren kann, die da funktionieren. Also klar, wenn ich ein Verlag bin und ich weiß, ich habe eine Buchkategorie, will gar keine nennen, aber die da eigentlich kaum zu finden ist. Was mache ich da, wenn da alle sagen, ich sollte auf BookTok, TikTok sein, aber ich weiß, es ist einfach nicht das Genre, es ist wahnsinnig schwierig und deswegen bin ich da auch mal skeptisch bei diesen ganzen Webinaren, Seminaren, die für die Verlagsbranche, was die dann im Endeffekt wirklich bringen. Man muss es wollen und das wollen am ehesten vielleicht noch junge Leute im Verlag, die einfach das auch schon privat nutzen, was aber trotzdem nochmal was anderes ist, dann als Sprecher für einen Verlag. Und weil dann kommt immer das, ja, aber ist das wirklich und ist das unsere Philosophie? Das Schöne ist aber wiederum, dass ja auch wirklich, ich denke zum Beispiel an DTV, die ja wirklich auch als großer literarischer Verlag nach wie vor da stehen, wo auch, was weiß ich, jetzt ein Bodo Kirchhoff oder eine Helga Schubert erscheinen, dass die aber wiederum ihre TikTok-Ecke dann haben mit Rebecca Jarris zum Beispiel. Und auch beides funktioniert. Und es kann, da ist es ja genauso, da wird man auch nicht unbedingt sagen, ja, das eine und das andere und man muss eigentlich auch vieles ausprobieren. Schade wäre es halt dann nur, das sage ich wiederum, wenn das dann halt nur noch Rebecca Jarris, also sowas wird und das andere dann halt hinten runterfällt, weil es natürlich noch genügend Autorinnen und Autoren gibt, die in anderen Bereichen schreiben, die anderes wollen und wenn das aus finanziellen Überlegungen und Umsatzüberlegungen dann zu kurz kommt. Das heißt, nee, wir kaufen mal lieber eine Lizenz ein oder wir nehmen da eine junge Autorin, die gerade da angesagt ist und wenn die in 3 Monaten wieder durch ist, naja, dann kommt halt die nächste. Das wäre dann genauso schlimm, sowohl für diese Autorinnen als auch für die, die auch geneigt sind, anderes zu schreiben, was genauso Berechtigungen hat, was ich eben nicht jetzt mit besser oder hochwertiger oder E einstufen möchte. Aber es gibt eine so große Bandbreite an Büchern, warum man sie liest, warum sie geschrieben sind. Und wenn die Offenheit sowohl auf Verlagsseite als auch auf Leserinnenseite da ist, auch mal andere Dinge auszuprobieren, dann ist es schön. Und ich bin gespannt, ob es gelingt, eben auch noch andere Dinge zu platzieren, was nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie in 3 Wochen mache ich jetzt irgendwie nur noch eine andere Art von Bücher, das sicherlich nicht. Aber mal zu fragen, mal zu gucken. Ich finde es auch sehr interessant zu hören, dass in diesem Bereich manche gesagt, was? Ach so, nee, das habe ich nie gehört. Und worum geht's da? Und ich habe neulich eine Autorin, Juli C. oder ja, man hat es halt als Unterrichtsstoff oder sonst wie mit, als Pflichtthema ist, aber da einfach noch ein bisschen mehr mitzubekommen und die Leute auch nicht abzuschrecken und zu verschrecken und sagen, nee, das ist womöglich Literatur, bloß da die Finger weg. Nee, darum geht es gar nicht, sondern einfach offen sein für vieles, so wie ich denke, ich bin auch offen und guck mir was da passiert. Würde ich mir wünschen, wenn uns auch da ein bisschen Neugier ist auf anderes, auf Neues, dass es uns gelingt und bleibt, dass wir vielfältig Verschiedenes lesen. Ich meine, klar, auch die ganzen jungen LeserInnen von entsprechender New Adult Literatur werden älter, was lesen die dann? Also auch da gibt es natürlich Veränderungen.
Das auf alle Fälle. Ich glaube, also ausprobieren, ja, offen sein, ja, aber man sollte nicht vergessen, dass halt die anderen Marketingwege ja weiterhin offen sind, gerade für etwas andere Literatur, von der du gerade sprichst. Da sind es halt Lanz, da ist es halt Zeitung, da ist es die Zeit, da sind es halt diese Dinge, die dann wirklich dieses Zielgruppendenken ist ja dieses Wichtige. Und bei BookTok ist es ja momentan eine Clique von Menschen, die sehr stark an bestimmten Genres hängen, sehr stark an bestimmten Tropes und Dingen hängen, die sie halt wertschätzen an Büchern. Deswegen glaube ich, dass es schwierig wird, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, wie gesagt, Offenheit, ich wünsche dabei auf alle Fälle ganz viel Glück, das auch auszuprobieren. Ich glaube aber, dass es schwieriger wird, definitiv. Aber es schließt sich ja nicht aus. Nur ich muss halt immer gucken, wie spreche ich meine Zielgruppe an, was zeige ich der Zielgruppe und wer ist meine Zielgruppe und wo sitzt sie überhaupt? Also wie ansprechen und wo ansprechen ist ja wichtig, außer Acht zu lassen.
Ja, ja, also das denke ich ist auch ganz klar und ganz wichtig. Also der Blick auf die Zielgruppe, was und wie auch immer, ist sehr wichtig und das mag noch verstärkter bei denen sein, die wirklich da, also es geht ja häufig auch bei dieser Zielgruppe ja Hand in Hand, das Schreiben und Lesen und jetzt lese ich so lange diese Bücher, jetzt versuche ich mich selber mal dran und dann mal gucken und man hat ganz andere Möglichkeiten. Das ist ja auch ein sehr spannendes System und auch da tut sich dann einiges, aber die Zielgruppe ist immer so ein Punkt. Also wenn ich bei manchen Autorinnen und Autoren, die sich dann nie Gedanken drüber gemacht haben und die das dann auch noch so, ach, Zielgruppen, also sorry, ich habe doch Wichtiges mitzuteilen.
Mein Buch ist für alle.
Ja, also zum einen, dass die sagen, ja, nö, es ist für Jüngere, Ältere, es können Männer und Frauen lesen, nö, das ist... haben ja auch viele Leute bestätigt aus dem Bekanntenkreis, die selber nie lesen, die waren auch sehr begeistert. Wenn man sowas hört, denkt man, oh Gott, es ist nichts. Aber auf der anderen Seite auch die sich da gar keine Gedanken machen. Also wie oft höre ich nach wie vor den Satz, können Sie mir einen Verlag empfehlen, in dem mein Buch erscheinen könnte, ohne nur irgendwas zu sagen, was Sie denn überhaupt schreiben und machen und tun. Und dann denke ich, ist es nach wie vor die Naivität sehr groß. Und es ist nach wie vor wichtig, den Leuten Informationen an die Hand zu geben, damit sie nicht irgendwie in dunklen Kanälen landen, so wie man in dunklen Kanälen auch von TikTok landen kann. Gibt's leider trotz allem Self-Publishing und indem wir immer wieder sagen, hey, du brauchst keine Verlage, du kannst selbst und so weiter, gibt's halt auch nach wie vor genügende, die dann die Leute abfangen und denen mit blinden Versprechen irgendwie Geld aus dem Rücken leiern mit irgendwelchen zweifelhaften Dingen, sage ich mal. Und ja, klar, jeder will irgendwas wissen, erfahren, jeder freut sich, wenn ihm gesagt wird, wie toll der eigene Text ist, aber wenn das verbunden ist immer mit der Aussage, ja, es kostet dich aber jetzt ein bisschen Geld, was du zahlst, damit das wirklich die Masse erreicht und wir versprechen dir das, ja, dann ist es immer ein bisschen zweifelhaft.
Das ist so herzzerreißend jedes Mal, wenn ich das mitbekomme, dass jemand da drauf reingefallen ist und irgendwie... ich meine, so schade es ist und da wird halt mit diesen Hoffnungen gespielt und ich habe auch, als ich das erste Mal mich damit recherchiert habe, ich glaube, ich sogar eine E-Mail bekommen von wegen, da habe ich gerade mal die ersten Seiten geschrieben, wir wollen dein Buch und da so, oh, und dann erst herausgefunden, was Druckkostenzuschussverlage denn eigentlich sind. Es kam nie dazu, dass irgendwas dort Richtung Vertrag oder so ging, aber allein schon dieses Recherche, einfach Dinge hinterfragen und auch wenn so die Fragen zu dir kommen, wo kann ich mein Buch verlegen, da merkt man, das wurde nicht einmal das gegoogelt, was ist das für ein Buch, was ist das, wo gibt es ähnliche Bücher, wie sehen die Verlagsprogramme aus, um dann herauszufinden, was denn für Verlage passen würden und dagegen dann halt, wie gesagt, diese Druckkostenzuschussverlage, die laut schreien. Ich finde es ehrlich gesagt auch unmöglich, dass sie auf Messen vertreten sein dürfen, vor allem, weil sie halt teilweise eigentlich so ein bisschen, ich weiß gerade, wie man das nennt, aber sie gehen halt so dicht an von Namen oder von den Logos, die Mehrzahl, jedenfalls an bestehende Logen. Verlage, große Logen, Loguse, an bestehende Verlage ran, dass es eigentlich diese Verwechslungsgefahr auch forciert wird.
Ja, natürlich, da legen die es ja an mit wohlklingenden Namen um dann entsprechend die Leute da abzufangen. Und das ist eine alte Diskussion, warum sind die auf Messen oder nicht? Da haben Messen halt so eine gewisse, das ist ja wie bei den rechten Verlagen die gleiche Diskussion, ja, wie kann man die ausschließen oder nicht? Aber solange die jetzt nicht wirklich verbrecherische Dinge machen, ist es schwierig, weil die Messe natürlich quasi ihrer Dominanz, Alleinstellungsmerkmal, es ist ein schwieriges Thema, aber ich bin ja Gott froh, dass manche Dinge zumindest an den Rand gedrängt sind, dass manche letztendlich da auch, ja, sagen wir es ganz ehrlich, wegsterben und dann nicht mehr aktiv sind. Aber das ist nach wie vor erschreckend, weil ich irgendwann dachte, mit diesem ganzen Self-Publishing, mit seriösen Dienstleistern, die da unterwegs sind, hat sich vieles überholt. Aber manche Leute, ja, sind manchmal ältere, aber nicht nur, die kriegt man nach wie vor noch. Und wenn man vor allen Dingen von Geldsummen hört, die Leute da zahlen, und wenn ich dann auch beim Literaturcafé noch auf irgendeinen alten Beitrag, dann kommt wieder so ein Kommentar wie, ja, aber Verlage, da müssen doch alle zahlen, und auch die großen Verlage, die nehmen doch Geld, wenn sie wirklich. Und dann kommt nur dieser Schrott von irgendwelchen Promis, und die schreiben da, man muss nur was Banales schreiben. Ach, da denke ich immer, mein Gott, was seid ihr verbittert. Dann würde ich umgekehrt sagen, ja, dann schreib doch selber was Banales und hab erstmal Erfolg. Also ja, das verstehe ich dann teilweise auch immer nicht, welches Sendungsbewusstsein auch manche mit schlechten Text haben, weil es gibt halt schon wahnsinnig viele schlechte Texte da draußen. Und gerade von den Leuten, die dann so sagen, oh, schlimm, dieses Kommerzdenken. Und ich will dann gar nicht in diese Texte schauen, weil ich weiß, es ist auch nicht von ungefähr, dass deine Texte niemand lesen möchte.
Aber wie du auch gerade sagst, es wird zum Glück einiges an den Rand gedrängt, und da hilft Aufklärung, da hilft tatsächlich, und das ist eben einer der Vorteile von Social Media, genau diese Aufmerksamkeit, die jeder bekommen könnte, wenn man halt, oder zumindest, dass die Plattform schon haben, eben darüber aufklären und darüber sprechen. Und das finde ich halt, da, das ist auch eine Chance. Ich meine, so dicht war man als Autor und als Autorin noch nie an Leserinnen und an Leser und Leserinnen dran. Man hatte noch nie diese Möglichkeit, so dicht daran zu gehen, diesen direkten Draht zu haben. Andererseits muss man ihn noch haben, aber man kann es ja versuchen, als Chance zu betrachten.
Ja, es ist immer dieses Ausbalancieren, und ja. Ich habe auch schon klar Autoren, Autorinnen gesehen, die gesagt haben, oh nee, das war, oh Gott, die Social Media. Und irgendwann hat sie es dann doch gepackt, und plötzlich geht's los und denken, oh Gott, das hatte ich nie gedacht. Und dann funktioniert das, und dann sind die begeistert. Also, aber es ist das, was ich eben auch mache. Ich glaube, man muss es ausprobieren, man muss es ausloten, man muss einfach das kennen, bevor man vor etwas warnen kann, beziehungsweise am idealsten natürlich ambivalent betrachten und sagen, ja, so oder so, guck mal, was ist dein Weg, und funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil es bringt ja auch nichts, irgendwie Zeit in irgendwas zu investieren, wenn man eigentlich von vornherein weiß, es wird nicht der richtige Kanal sein, es ist nicht die richtige Person für diesen Kanal, das wird einfach nicht funktionieren, dann braucht man es auch nicht wirklich in großen Stil versuchen.
Ich finde, das fasst es sehr, sehr gut nochmal zusammen, dieses Offensein und Ausprobieren und dann sich wirklich seine Meinung auch fundiert zu bilden oder zumindest mal reinzugucken. Deswegen finde ich es ganz toll, dass du es gemacht hast. Ich bin ganz gespannt, was für Videos da noch kommen, was dein abschließendes Ergebnis ist zu Forthwing, bin ich auch interessiert dran. Ich habe es tatsächlich nur als Hörbuch nebenbei gehört, weil es viel Zeit zum Lesen.
Das Hörbuch.
Ja, aber ich muss gucken, welche Lesesituation ich in der Realität habe, und für mich bedeutet das, so kann ich wenigstens noch Bücher konsumieren. Ich bin selbstständig, ich habe zwei kleine Kinder, ich schreibe auch irgendwie, dementsprechend Zeit ist so eine Sache, und da bin ich sehr froh, dass es Hörbücher gibt.
Ja, aber es ist auch spannend. Also auch ich mache es mittlerweile mit Rebecca Jarvis. Ich habe es ja schon mit der Übersetzung, hätte ich sozusagen die deutsche Fassung nicht gelesen, könnte ich dazu nicht sagen. Mittlerweile tatsächlich sage ich, oh, da gucke ich auch nochmal nach einem Hörbuch. Ich habe sowohl das englische, beziehungsweise amerikanische, als auch das deutsche Hörbuch. Es ist auch spannend, diese ganzen Versionen zu vergleichen in der Anmutung, in der Wirkung. Das finde ich schon, also hat mir schon interessante Einblicke gegeben.
Ich finde es spannend, was für eine ganzheitliche Art und Weise du hast, Dinge zu betrachten. Also das ist wirklich Mut zur Vollständigkeit an der Stelle.
Ja, weil es gibt so Dinge, die man dann irgendwie entdecken kann und die man einfach beobachten kann. Die muss man ja auch nicht gleich unbedingt bewerten. Aber warum ist das so? Warum ist die deutsche Übersetzung so angelegt? Warum ist das im amerikanischen Original gar nicht? Was ist natürlich an der Sprache bedingt? Was ist an der Haltung bedingt? Das ist schon alles sehr spannend.
Das glaube ich. Also ich fand auch, wie gesagt, dein Video spannend, wo es darum geht, warum die jetzt Rookies genannt werden oder nicht.
Das ist sehr interessant. Dass die im Deutschen, ist englische Begriffe einführen für diese Zugehörigkeit, die es im Englischen so gar nicht gibt. Also,
aber das ist ja eine Sache, die hier in Deutschland schon seit Jahren ist, was allein schon Filmtitel angeht. Also da machen wir jetzt gerade ein neues Fass auf. Da gibt es Dinge, da habe ich mich schon vor Jahren drüber aufgeregt, warum zum Beispiel The Boat That Rocked dann Radio Rock Revolution auf Deutsch heißt.
Ja, natürlich, Filmtitel, da hatten wir es immer schon. Aber auch diese
Utopia Sumenia, sag ich nur. Warum?
Ja, aber auch diese eingedeutschten, also die englischen Begriffe, die es im Englischen gar nicht gibt, wie Handy und sowas. Also das ist schon sehr interessant.
Man könnte sagen, die deutsche Sprache hat eine Offenheit, um es positiv zu sagen.
Ja, sagen wir mal, man wundert sich schon über manche Sachen, warum die so sind. Und es wäre schon spannend. Und man hat auch gemerkt, dass man muss ja auch vorsichtig sein. Ich war da auch sehr vorsichtig, weil ich glaube, gewisse Entscheidungen, zum Beispiel zu Begrifflichkeiten, kann man da nicht sagen, warum hat die Übersetzerin das so und so übersetzt. Weil man merkt, da entscheiden plötzlich auch viel mehr Leute mit, zum Beispiel, was jetzt die Grundstimmung der Übersetzung und in welcher Art übersetzen wir und welche Begrifflichkeiten verwenden wir für in diesem Fall dieses First Years and Second Years, dass wir dann eben Rookies und ja, dann ist man auch dann doch wieder bei großen Verlagen und viel Leuten, die mitreden und die sagen, das und das ist die Terminologie, so und jetzt lassen wir mal übersetzen.
Ich finde noch ein ganz anderes, weiteres spannendes Feld, aber ich glaube, das würde jetzt dann den Rahmen sprengen, wenn wir dann hier noch in die Sprachwissenschaft sozusagen mit hineinrutschen. Ich danke dir jedenfalls sehr, dass du die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich freue mich drauf. Übrigens, Wolfgang ist auch Teil der Autorinnenrunde bei der Leipziger Buchmesse und wird da auch über das Thema TikTok, über das Thema BookTok, jetzt ist mein Mund kaputt, über das Thema BookTok sprechen. Ich bin übrigens bei einem anderen Tisch dann auch mit dabei.
Leander Wattig hat mich gebeten, auch etwas zu Pressearbeit zu machen, wobei da gehört natürlich mittlerweile auch Social Media dazu. Also ich mache nicht nur TikTok und BookTok, ich bin jetzt nicht der zu diesem Thema überall vortanzt, sondern Leander hat mich gebeten, mach doch mal was auch zum Thema Pressearbeit, weil das ist nach wie vor auch nicht ganz unwichtig und viele sind da auch noch ein bisschen sehr naiv, was da möglich ist und was nicht möglich ist.
Achso, dann hatte ich nur die eine Überschrift dann gesehen.
Machen und ansonsten, ja, unterhalte ich mich auch mit Autoren und Autoren da auf der Bühne und man kann auch den Live-Podcast, den ich mit der Diana Hillebrand mache, den Schreibzeug-Podcast, den nehmen wir da auch wieder live auf.
Ah, sehr cool.
Ja.
Dann darf ich noch mal ganz kurz in einer Sache mal sagen, dass ich übrigens auch einen Tisch habe und da über Podcasts spreche. Das wollte ich nur ganz kurz noch erwähnen. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf, auch auf die Leipziger generell freue ich mich dieses Jahr. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank.
Ja, ich danke dir, Hanna, dass ich hier zu Gast sein durfte in deinem Podcast und bin auch mal gespannt, was da noch alles kommt für diesen Podcast, für TikTok, für uns, für Leipzig, für die Autorinnenrunde.
Wie immer, bleibt spannend. Bis dann, ciao.
Ciao.